das antipolitische Tagesinfo von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Oktober 1991.
Ja, das Info begrüßt euch jeden Donnerstag, heute wieder mit dem Anti-Abschiebe-Info ab 6:30. Erstmal sage ich euch, was bis 6:30 an Themen kommen. Zwei Kurzmeldungen. In Laar fand heute eine Demonstration statt. Dann gab es einen Bericht von der KTS-INI zur Lage um die KTS, zum Widerstand gegen die KTS. Das waren die beiden Kurzmeldungen. Und dann kommen längere Berichte. Einmal fand heute ein Prozess statt gegen Menschen, die in Bauwegen wohnen, in Freiburg-Lehen, im Zinkland genau. Die sollen das Gelände rausrücken, fordert jedenfalls die Stadt. Da war heute ein Prozess, wo ein Vergleich rausgekommen ist, dass die Leute erstmal bleiben können. Worin dieser Vergleich genau besteht, müsst ihr reinhören. Und dann kommt noch ein Bericht über die feierliche Eröffnung des akademischen Jahres der Universität Freiburg mit der Vorstellung von zwei Reden, die dort gehalten worden sind und einigen Gedanken zur Zukunft der Universität. Dann haben wir 6:30, dann kommt...
Hallo, guten Abend. Zuerst mal Informationen, so allgemein und Informationen über Abschiebungen, vor allem leider in der Region, Rolle der Polizei... Und Staat, also was in dem Lager, in dem Wohnheim hier in Freiburg geschieht. Demo am 26. Oktober, Situation der Roma und dann Termine.
In Laar fand heute eine Demonstration statt gegen Ausländerfeindlichkeit, an der bei anscheinend miesem Wetter ungefähr 200 Leute teilnahmen. Die Mottos der Demonstration waren, wer schweigt, stimmt zu und ironisch gemeint, das Boot ist voll Egoisten. Die Demonstration wurde von Schülern, Schülerinnen organisiert, beteiligt waren auch Friedensgruppen und die Jusos. Die Leute haben noch berichtet, dass am Rande der Demonstration nicht der erwartete Widerspruch kam, auch nicht gegen die Forderung, die auf der Demonstration erhoben wurde, dass Flüchtlinge freien Zugang zur Bundesrepublik bekommen sollten. Anscheinend hatten sich die Gegnerinnen von die ausländerfeindlichen Menschen nicht bei der Demonstration eingefunden, obwohl in der Laarer Lokalzeitung anscheinend dauernd Leserbriefe einlaufen, in denen von Flüchtlingen als Schmarotzer und so weiter geredet wird. Wir werden weiter berichten, wenn sich in Laar was tut. Anscheinend sind nähere Aktivitäten erst nach der Weihnachtszeit, nach dem Trubel dort geplant. Besorgt angesichts steigender Kosten der KTS ist die BI gegen eben diese. Die finanzielle Situation der Stadt ist bedrohlich, so Erwin Schatzinski. Bedroht ist natürlich nicht das Wohl der Stadt, sondern die Leistungen für Kultur, Soziales und Wohnungsbau. Der ursprünglich geplante Bau von Sozialwohnungen auf dem Rieselfeld und dem Flugplatzgelände wird derzeit drastisch zusammengestrichen. Die Stadt hat kein Geld dafür, sackt stattdessen lieber die Kohle aus dem Verkauf der Gelände an private Baukonzerne ein. Sämtliche Reserven für die KTS, das ist anscheinend die Devise der Stadt. Selbst Bausparerlehen der Stadt werden für den Tiefgaragenbau unter der KTS eingesetzt. Die Kosten der KTS werden von der INI gegen diese auf ungefähr 180 Millionen inzwischen geschätzt, was jährliche Folgekosten für Stadtsäckel von 7 bis 10 Millionen nach sich zöge. Nicht mal auf kulturellem Gebiet wird die KTS eine Bereicherung der Stadt sein, denn die Streichungen im Standard der KTS und für andere Kulturprojekte werden eher zu einer, so die WI, kulturellen Verarmung der Stadt führen. Gestört fühlen sich die Vertreter der INI auch von anderen Großprojekten, wie dem neuen Intercity Hotel, das am Bahnhof derzeit hochgezogen wird. Betonklötze in Höhe von 50 bis 60 Metern werden momentan sogar in der Großstadt Berlin in Frage gestellt. In Freiburg sind sie aber bald zu bestaunen. Dies sind nur einige Folgen von Innenstadterweiterung, Umstrukturierung und Stadtplanung. Über weitere Folgen könnt ihr euch auf dem Straßenfest Innenstadterheiterung statt Absanierung informieren, das am Samstag ab 14 Uhr auf der Moltke Straße im Freiburger Sedanquartier steigen wird. Das Fest geht bis 10 Uhr. Ein weiterer Termin zu der Problematik Bleibelastung wurde in Freiburg nicht nur im Viertel im Grün festgestellt, sondern auch im Stühlinger. Heute Abend gibt es dazu Infos um 20 Uhr im Löwenkeller, das ist Ecke Klarerstraße, Stühlingerstraße. Blei wurde übrigens auch am Stadttheater festgestellt. Zu befürchten ist, dass beim Abriss des Hotel Turenne zugunsten der KTS das ganze Viertel wieder mit dort abgelagerten Bleistäuben verseucht wird. Noch ein Grund, gegen die KTS aktiv zu werden.
Heute fand in Freiburg ein Prozess statt gegen Menschen, die in Bauwegen wohnen. Bewohnerinnen und Bewohner der Wagenburg in Freiburg lehen im Zinklern. Dort stehen noch 15 Bauwegen auf einem stadteigenen Gelände. Die Stadt klagte nun auf Herausgabe dieses Geländes, sprich Räumung der Wagenburg. Zwei Vertreterinnen der Wagenburg waren hier im Studio und haben erstmal skizziert, welche Vergleichsforderungen sie an die Stadt gestellt haben, um einer sofortigen Räumung zu entgehen.
Weil wir haben selber in der Klageerwiderung in Zusammenarbeit mit den Grünen schon der Stadt ein Angebot gemacht, also dass es halt um Vergleich gehen soll, dass wir also bis zum Baubeginn, also das Grundstück ist Bauerwartungsland, dass wir bis dahin dort bleiben können und uns dann aber verpflichten auch zu gehen, dass wir in der Zeit einen Pachtvertrag haben und dass wir den Stromanschluss benutzen können und auch den Brunnen in dem Haus drin. Ja, und dann waren halt vor 2 Tagen, kam dann halt der Rechtsanwalt von der Stadt, Herr Dr. Mörder, der ist auch gleichzeitig Stadtrat bei der CDU, dann uns der Leiter des Rechtsamts, Herrn Schröder-Klings, kam zu uns auf den Platz. Es kam dann rüber, dass die Stadt sich nicht auf unseren Vergleich einlässt, sie bieten aber einen anderen an. Und eben um diesen Vergleich ging es dann halt letztendlich heute in der Verhandlung.
Die Stadt ging erstmal auf das Vergleichsangebot der Weglerinnen nicht ein, sondern nannte eine andere Frist, unabhängig von dem Baubeginn des Geländes. Die Bauwicklerinnen sollen das Gelände zu einer festgesetzten Frist verlassen.
Wir haben überhaupt keinen Anspruch darauf, dass die Stadt sich entscheidet, überhaupt Wagenburg in Freiburg zu akzeptieren. Und wir haben auch erst recht keinen Anspruch darauf, dass ein Ersatzplatz uns gestellt wird. Es besteht also überhaupt kein rechtlicher Anspruch darauf, weil das seien alles politische Fragen, die könnten halt in dem Prozess nicht geregelt werden.
Bei der heutigen Verhandlung vor dem Landgericht präzisierten dann die Vertreter der Stadt ihre Forderungen an die Wagenburg. Zum einen sollte die Wagenburg ganz genau angeben, wo welche Wegen stehen, wer drin wohnt und so weiter. Also eine sehr weitreichende Kontrollmöglichkeit der Stadt in die Hand geben. Das war noch nicht alles.
Zum einen wird irgendwie verlangt, dass der Jetzt-Zustand, also wie viele Wagen jetzt auf dem Platz sind, welche Personen jetzt auf dem Platz sind, dass sowohl die Wägen als auch die Namen müssen die ganze Zeit des Vergleiches über da bleiben. Es soll keine neuen Leute hinzukommen. Es wird auch immer wieder kontrolliert werden von einem Vertreter vom Liegenschaftsamt. Und es ist auch nur eine Duldung, also auch ein Pachtvertrag wird nicht gemacht. Dann am meisten Streit gab es heute vor allem um die Frist, die Staat hat erst vorgeschlagen, 30.04., also was für uns natürlich erstmal total nicht annehmbar war. Dann gingen sie irgendwie auf 30.06. und schließlich blieb sie dann beim 30.09. Wir haben dann irgendwie für uns überlegt, wir sagen ja zum 30.09. eben unter der Bedingung, dass, wenn bis dahin kein Ersatzplatz gefunden wird, wir noch bis zum Frühjahr bleiben können.
Gerade das, nämlich die Verbindung von Findung eines Ersatzplatzes und Räumungsfrist, wollte die Stadt aber auf keinen Fall. Darum sah es fast so aus, als wenn der Vergleich platzen würde.
Der Richter hat dann auch sofort unterbrochen und fing sofort an zu diktieren. Eine gütliche Einigung wäre nicht erzielt worden. Und wir standen somit immens unter dem Druck. Wir mussten einfach Ja sagen zu diesem 30.09. Termin. Und das ist eigentlich auch nur ein Beispiel dafür, wie eigentlich die ganze Situation war. Wir haben eigentlich überhaupt keine Chance gehabt. Wir haben eigentlich, wo wir erst noch dachten, die Stadt ist anscheinend in einer schwachen Position, dass sie überhaupt auf uns eingeht, was aber letztendlich dann doch überhaupt nicht so aussieht. Die Stadt hat total ihre Bedingungen durchgedrückt.
Dahinter steht wohl die Furcht, weitere Wagenburgen könnten sich in Freiburg etablieren. Die Stadt begründete denn auch hauptsächlich ihre starre Haltung
mit der letztendlichen Begründung, dass man eben diesen Präzedenzfall darstelle und somit wir mit unserer Form, mit unserer Lebensform und auch mit diesem widerrechtlichen Verhalten und so ein Einlade an einmal Leute, die sich in unsere Kreise bewegen oder auch die Notfallkartei, einfach städtisches Gelände zu besitzen, weil das ja auch die Möglichkeit dann ist, siehe Wagenburg, städtisches Gelände zu besetzen und hinterher eben dann so einen Pachtvertrag zu kriegen. Und vielleicht um den einen Punkt vorhin nochmal klar zu machen, ein rechtlicher Anspruch auf ein Ersatzgelände von der Stadt haben wir überhaupt nicht. Es gibt eine politische Entscheidung, ob die Stadt bereit ist, eine Wagenburg in Freiburg zu dulden.
Stattdessen schob die Stadt die Verantwortung einfach weiter.
Das ist Aufgabe der Gemeinderäte und diese Entscheidung soll innerhalb von dieser Frist auch gefällt werden, ob hier in Freiburg sowas geduldet wird, und daraus kann dann auch die Stadt sagen, okay, wenn die Entscheidung positiv für uns ausgefallen ist, dann kümmert sie sich auch um einen Platz für uns.
Der Gemeinderat soll also einen Beschluss über mögliche Ersatzplätze für die Lehner Wagenburg fällen. Den Willen des Gemeinderats schätzen die Wagenburg-Bewohnerinnen und Bewohner allerdings sehr zweifelhaft ein, denn bisher sahen sie noch keine ernsthaften Bemühungen, ihnen einen Ersatzplatz anzubieten. Wie sieht es dann also aus im nächsten Jahr?
Ja, also jetzt sieht es also so aus, wir müssen am 30.09. gehen und haben dann eigentlich nichts in der Hand, was wir da machen können. Es wird dann so aussehen, dass ziemlich viel an uns liegt. Wir müssen dann total politischen Druck machen, wir werden selber Ersatzplätze vorschlagen, dass halt sich drum gekümmert wird, dass wir irgendwo hingehen. Also was für uns ziemlich heikel aussehen kann, wurde heute im Prozess von geredet. Die Stadt, klar, wäre irgendwie verpflichtet irgendwie, sie könne uns nicht in Obdachlosigkeit schicken, aber die Stadt sieht es anscheinend auch als adäquate Lösung an, wenn wir eben in irgendwelche Notunterkünfte oder zur Not ins Obdachlosenheim gehen würden. Anderer Vorschlag von der Stadt war irgendwie, dass wir, weil am 1. November öffnet ja wieder der Campingplatz, wir könnten ja dann im Winter auf den Campingplatz gehen, wenn wir nichts anderes gefunden haben. Am Campingplatz sieht es irgendwie so aus, es ist eine total unsichere Lage, ob überhaupt nochmal Bauwagen auf dem Campingplatz können. Und zudem haben wir auch gar keine Lust auf dem Campingplatz, weil es wäre wieder nur für ein paar Monate und wir ständen danach wieder genauso blöde da. Und noch ein anderer Vorschlag war dann irgendwie von der Stadt, was echt herb ist, einfach nur, sie meinte dann, ja, wir sollten uns auch außerhalb der Gemarkung von Freiburg etwas suchen. Man sieht auch hier wieder, da ist eigentlich überhaupt keine Bereitschaft von der Stadt aus, da auf unsere Forderungen einzugehen.
Offiziell gibt es zwar jetzt erstmal einen Kompromiss, rechtlicher Vergleich muss aber noch zwischen den Anwälten der beiden Seiten ausgehandelt werden. Endgültig entschieden wird dann am 14.11. nochmal im Amtsgericht. Wir werden auf den Termin nochmal aufmerksam machen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Oktober 1991.
Ja, kommen wir als letzten Beitrag vor dem Beginn des an die Abschiebeinfos wieder noch zu einem lokalen Thema. Das ist zwar bedauerlich, allerdings sind mir einige Beiträge nicht reingekommen, die eigentlich erwartet worden sind. Deshalb heute nur Lokales. Ja, nochmal die Aufforderung an Hörerinnen und Hörer. Wenn es interessante Themen gibt, könnt ihr ja versuchen, sie beim Info unterzubringen. Dafür müsste das Info eigentlich immer offen sein. Die Telefonnummer im Studio 31 028. Gestern im Auditorium Maximum der Freiburger Universität. Vorne graue Haare, gedeckte Farben. Hinten teilweise schön bunt, Bänder und Mützen, die Korpsstudenten. Jawohl, die feierliche Eröffnung des akademischen Jahres fand statt. Hinter dem Rednerpult passend eine Bananenpflanze. Den meisten und ehrlichsten Beifall gab's für die Musik, meinte jedenfalls Gudrun vom Freiburger AStA. Im Folgenden eine kurze Vorstellung von zwei Reden, die anlässlich der Feierstunde gehalten wurden. Einerseits die Abschiedsrede von Rektor Rüchert, der das Amt an Herrn Löwisch übergab, und die 5 Minuten lange Rede der Interimsvorsitzenden des Freiburger UASTA, nämlich von der Gudrun. Rektor Rüchert, der bekannte, alles zum Wohle unserer Universität getan zu haben und auch dazu aufforderte, das Wohl der Uni über das persönliche Aufgabenfeld zu stellen, bezog sich in seiner Rede auf 1968. Nach 23 Jahren Wiederaufbau der 1945 in Trümmern liegenden deutschen Universität wurde diese Uni 1968 der Vorwurf der Unfähigkeit der Veränderung und der Vorwurf der Unfähigkeit zur Anpassung an die Forderungen der Zeit gemacht. In der Folge hat die Uni einen großen Teil ihrer Autonomie und viel von ihrem wissenschaftlichen Ansehen und öffentlichem Einfluss verloren. Folgendes skizzierte der ex-scheidende Rektor Rüchert dann die Veränderung, der die Uni sich seiner Meinung nach stellen müsse. Jede Uni muss sich spezialisieren im Wettstreit mit anderen Unis. Die angewandte Wissenschaft erfordere die 15. Fakultät. Neuen Aufgaben seien im Ostblock zu erblicken. Die Uni müsse sich internationalisieren. Die Massenuni sei eine schlechte Entwicklung. Das ist nichts Sensationelles, alles schon gehört. Interessant war freilich, welchem Vorbild Rektor Rüchert nacheiferte. Und zwar nannte er das Vorbild USA. Mit ihrer Aufteilung in Graduate und Undergraduate hat die amerikanische Universität ein System gefunden, das viel Flexibilität gestattet und in der Graduate School, zu der nur Zugang hat, wer zur Leistung bereit ist, ein System zur Sicherung des höchsten wissenschaftlichen Niveaus geschaffen. Soweit also Rektor Rüchert, die geladenen Ehrengäste, die er in mindestens 5 bis 6 Minuten erstmal alle einzeln vorstellen musste, die Wissenschaftler und die anwesenden Studis und Professoren applaudierten. Bananenbaum hinter dem Redner hielt seine Wedel in die Luft. Anschließend kam dann die Rede des Interimsvorsitz des Freiburger AStA. Folgende Punkte wurde behandelt. Die soziale Lage der Studierenden wurde beklagt. Die schlechte Förderung von Frauen ebenso. Die Nichtanerkennung der Vertretung der Studierendenschaft wurde als vordemokratischer Zustand gegeißelt. Dann wurde noch auf die Ausländerfeindlichkeit an der Uni eingegangen. Und es wurde bemängelt, dass in Forschung und Lehre zu wenig auf Ökologie und Umwelt eingegangen werde, ebenso viel zu wenig Friedensforschung betrieben werde. Dass dieser Rede sogar Burschenschaftler sogar zwischendurch applaudieren konnten, machte dann die beiden Interimsvorsitzenden des AStA in einem Gespräch, das ich mit ihnen geführt habe, doch etwas nachdenklich. Sie gaben zu, eher auf Sympathie gesetzt zu haben. Die Rede sollte die Lacher auf ihrer Seite bringen. Freilich, ein ganz wichtiger Punkt wurde in der Rede völlig ausgespart. Die 15. Fakultät. Ist die 15. Fakultät für den AStA abgeschrieben? Ist der Widerstand dagegen erledigt? Das habe ich die beiden gefragt.
Also das Problem war auf der einen Seite das, dass unsere Einschätzung eigentlich bisher war, dass die 15. Fakultät gestorben ist. Dafür gab es genug Indizien, also zum Beispiel die, dass der einzige Mensch im Rektorat, der so eine Vollzeitstelle hat und sich um die 15. Fakultät gekümmert hat, im Sommer Freiburg fluchtartig verlassen hat in Richtung Kiel, und dass für uns eigentlich das letzte Zeichen war, dass diese 15. Fakultät wohl nie kommen wird, sondern dass die ganzen öffentlichen Erwähnungen seitens der Minister, der Rektoren und sonst wem eigentlich nur Rückzugsgefechte waren. Gestern allerdings, was wir bisher nicht wussten, kam eben die Neuerung, dass gesperrte Stellen für die 15. Fakultät, nämlich eine Professur und zwei Assistentinnenstellen und eine Schreibkraft, jetzt praktisch im Etat freigesetzt werden sollen. Und das ist eine Neuerung, die wir bisher nicht wussten. Und müssen wir jetzt mal weiter forschen, wie das eigentlich jetzt richtig aussieht.
Widerstand gegen die 15. Fakultät muss also anscheinend wieder aufgenommen werden. In der Rede des Asters ist mir aufgefallen, dass es eigentlich darum ging, auch die Universität zu modernisieren. Das gleiche Ziel, das der Rektorat ebenfalls für sich proklamiert. Was ist also eine moderne Uni?
Ja, eine modernere Uni heißt für uns ganz einfach eine demokratischere Uni. Und ich glaube, da gehen unsere Vorstellungen also wirklich in die absolut entgegengesetzte Richtung wie die des neuen Rektors und auch des alten Rektors. Weil auch das, was angesprochen wurde, nämlich die Autonomie der Hochschulen, das bedeutet im Grunde genommen immer noch einen Schritt hin zu mehr Kleinkönigtum innerhalb der Universitäten und nicht einen Schritt in eine demokratische Richtung. Die wollen einfach so weit wie möglich machen, was sie wollen, ohne dass ihnen da jemand reinreden kann, sowohl vom Ministerium, von dem sie einfach finanziell abhängig sind, als auch vom Land oder vom Bund. Das ist das, was da dahinter steckt. Und das ist natürlich was ganz anderes, als was wir im Sinn haben.
Wobei, um das vielleicht auch dazu zu sagen, gestern eigentlich sowohl bei Richard als auch bei Löwisch ganz deutlich angeklungen ist, also von der Art und Weise, wie sie Wissenschaft verstehen, also dieser alte Ethos von der Freiheit der Wissenschaft, von der Wertfreiheit der Forschung, also diese ganzen Punkte meines Erachtens ganz deutlich zeigen, dass weder Löwisch noch der scheidende Rektor Richard in irgendeiner Form eine Modernisierung im Kopf haben, also eine Modernisierung, die, würde ich mal sagen, eine Weiterentwicklung der Struktur der Universität bedeuten würde. Und insofern ist schon mal, denke ich, ganz klar, dass das alles, was sie an Modernisierung im Kopf haben, eigentlich nur hohle Sprechblasen sind und letztendlich eigentlich nur zur Perfektionierung dessen führen sollen, was wir momentan als Universität schon haben, nämlich einen Durchlauferhitzer, wo möglichst schnell, möglichst gut verwertbare Leute rauskommen, die sich möglichst kritiklos später in der Gesellschaft halt an ihren jeweiligen Plätzen, wo sie gut einsetzbar sind, verwerten lassen.
Da, wo eben Leute geschaffen werden, die sich der kapitalistischen Verwertung nicht entgegensetzen.
Was aber moderner ist, eine Demokratisierung oder die kapitalistische Zurichtung, fragt euch vielleicht selber. Und wenn kapitalistische Interessen fordern, Studienzeiten zu verkürzen, also die Belastung der Studis weiter zu erhöhen, dann wäre doch Widerstand gegen diesen erhöhten Leistungszwang angesagt. Stattdessen begann der Aster Interimsvorsitz seine Rede: Studienzeiten sollen verkürzt werden. Das ist gut so. Heute im Studio war es doch nicht so gemeint. Der einzige Vorteil kürzerer Studienzeiten sei, den Laden schnellstens wieder verlassen zu können, hieß es da. Die Rede sei ohnehin ironisch gemeint gewesen. Diese Ironie scheint aber niemand verstanden zu haben. Mir scheint es ein Beispiel für die Machtlosigkeit der Linken an der Uni gewesen zu sein.
Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Oktober 1991.
Go on, I'm running, 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 I'm running
Hallo, guten Abend. Heute trafen sich in Bonn die Innen- und Justizminister des Bundes und der Länder. Ausgangspunkte waren folgende Probleme. Die besseren, in Anführungsstrichen, Erledigungen der Asylanträge, also der kurze Prozess. Hier hatte Bayern bereits damit gedroht, sie würden auch politische Verfolgte abweisen, sollte ihnen dies erforderlich erscheinen. Andere Länder haben angekündigt, eine kürzere Verfahrensweise sei nicht mit den vorhandenen Mitteln zu erreichen. Es müsste nach wie vor der Artikel 6 des Grundgesetzes abgeschafft werden. Zweiter Punkt ist die Aktionslage der neofaschistischen Gruppen. Auch hier hatte Bayern bereits festgehalten, es gäbe ganz sicher Probleme seitens der Bevölkerung, wenn weitere Sammellager eingerichtet würden. Und von Hessens Grüner Partei war zu hören, sie wären für die Einrichtung von Sammellagern, wenn diese menschenwürdig und sozial gestaltet sind. Dies jedenfalls meinte der Fraktionssprecher der Grünen im Hessischen Landtag, ein Herr von Plötnitz, von dem bekannt ist, dass er vor Jahren einmal selbst politisch Verfolgte vor Gericht verteidigt hat. Die Konferenz in Bonn wird die Linie beibehalten. Einsammeln, kasernieren, einzäunen, abgrenzen, abschieben. Die Angriffe aus dem neofaschistischen Bereich werden als Bewährungsprobe interpretiert. Hiermit sollte die gute Zusammenarbeit zwischen REPS und Polizei getestet werden.
Eine andere Information kommt von dem Amt für öffentliche Ordnung aus Freiburg. Eine Information, die schon längst überfällig ist. Sie weisen darauf hin, dass Asylbewerber, die im Landkreis Freiburg ansässig sind und dort gemeldet sind, künftig die Landesgrenze zur Stadt Freiburg ohne Gefahr verhaftet zu werden, überschreiten können. Dies gilt allerdings nur für den jeweils benachbarten Landkreis.
Die Polizei an der Arbeit. Vor 3 Wochen war in der Zeitung zu lesen, die Polizei werde ihre Kontrolle vor den Flüchtlingswohnheimen verstärken. Die Informationsmöglichkeit in den Heimen wird verbessert. Das werde wohl nicht ausreichen, meinte damals schon einer. Eines meinte der SPD-Landtags Schremp damals, müsse noch dazu kommen, 180.000 Menschen versuchen jetzt, die Attentäter auf Flüchtlingsheime, klar, zu entdecken und sie dingfest zu machen. Also, die Polizei allein, das traute auch eher nicht, ihnen nicht zu. Ob aber 180.000, die gesamte Wohnbevölkerung in Freiburg samt Kleinkind und Urgroßmutter auf der Straße stehen würde und um irgendetwas dingfest zu machen, wer weiß. Jedenfalls reicht das, was die Polizei macht, bestenfalls zur Verwirrung. Nicht genug, dass sie Freunde von Flüchtlingen verdächtigt und vertreibt, so geschehen auf dem Flugplatz St. Christoph am letzten Freitag. Nicht genug, dass sie plötzlich, wenn Kinkel erscheint, seinen Schutz organisiert, nicht aber den von Flüchtlingen. Nicht genug, dass sie eine Öffentlichkeitsarbeit betreibt, die eher eine Unterschlagung von faschistischen Drohungen bedeutet, als ihre öffentliche Verurteilung. Viele Meldungen, die die Polizei bekommt, werden der Öffentlichkeit nicht einmal bekannt. Nein, es wird auch noch dreister. Am letzten Samstagabend vor einem Flüchtlingsheim in der Klarastraße in Freiburg, eine Gruppe von Antifaschistinnen und Antifaschisten ist in Absprache mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heimes um das Heim herum, um der Gefahr von faschistischen Provokationen entgegenzutreten. Das reichte allemal, um die Polizei zum Einsatz zu bestellen. Wer sie rief war die Streife selbst, die dort steht. Erst eine Kontrolle mit Blaulicht und einer Überzahl von Bullen. Kurz danach eine zweite Kontrolle. Die Begründung, die Gruppe von Antifa-Leute könnte möglicherweise eine gezielte Ablenkung beabsichtigen, also die Polizei verwirren, damit die Faschisten dann ungestört angreifen können. Ähnliches ist einer anderen Gruppe von Schutzleuten passiert. Noch dicker ist das, was aus Saarbrücken bekannt ist. Ein Chilene wird von einem Skinhead angegriffen. Ein 17-Jähriger kommt dazu, um den Chilenen zu helfen. Von den Skinheads wird der 17-Jährige mit einem Messer ins Bein gestochen. Die Polizei sieht alles ganz anders. Der Chilene haben den Skinhead angegriffen. Sie beruht sich dabei auf die Angaben von den Skinhead selbst. Mit solchen Ignoranz der Bullen gegenüber rechts, was aber bekannt ist, ist dann auch die Schilderung eines 26-jährigen Tamilen nicht aufzuklären. Dieser wurde schwer verletzt auf den Gleisen am Saarbrücken-Ostbahnhof gefunden. Ein Fuß war abgetrennt, von Zug überfahren. Er schildert, von drei Männern verschleppt worden zu sein. Die Polizei ermittelt in Richtung Selbstverstümmelung. Hinweise für Fremdverschulden legen nicht vor, meinten sie. Soweit ganz unvollständig zur Arbeit der Polizei. Aber auch Lokales in diese Richtung. In einem anderen Heim hier in Freiburg kam auf diese Art dann Folgendes zur Sprache. Ein Afrikaner ist auf dem Nachhauseweg mit einem Messer bedroht worden von vier ihm unbekannten Männern. Aufgelöst kam er ins Heim, von wo aus die Bullen angerufen wurden. Diese aber interessierte nur, ob jemand verletzt sei. Da dies nicht der Fall war, machten sie sich gar nicht erst auf den Weg zu diesem Heim. Es muss also erst jemand abgestochen worden sein. Erst dann scheint das interessant zu sein.
Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Oktober 1991.
Neben den verschiedenen rassistischen Angriffen auf Flüchtlinge darf nicht in den Hintergrund geraten, dass es die Tatsache der drohenden Abschiebungen für Flüchtlinge gibt. Also sowohl die Angriffe hier als auch die Vertreibung aus der BRD. Konkret in der südbadischen Region ist unter anderem Folgendes bekannt. In Freiburg haben Flüchtlinge aus dem Libanon eine Androhung zur Abschiebung erhalten. Ebenfalls ist dies der Fall im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in Villingen-Schwenningen, aber auch in Lörrach. Das heißt, die Abschiebungen in den Libanon sollen stattfinden nach dem Willen der zentralen Behörden, wenn nicht andere Möglichkeiten des Schutzes für Flüchtlinge gefunden werden können. Die Situation im Libanon sieht aber derzeit so aus. Die Zugänge des Landes, also die Grenzen, sind von syrischen Kontrollen überwacht. Wer in Beirut aus dem Flughafen oder auf dem Flughafen ankommt, wird zuallererst vom syrischen Geheimdienst durchgecheckt. Erst dann kommen die libanesischen Behörden und Grenzkontrollen. Die erste Kontrolle durch Syrien im Libanon ist illegal, das heißt, sie untersteht keiner Überwachung und auch keiner Kontrolle. Die Möglichkeit besteht jederzeit, dass syrische Agenten des Geheimdienstes auf die Art zurückkehrende Flüchtlinge abfangen können und auch verschwinden lassen können. Niemand kann ihnen das direkt nachweisen. Wer aber erst einmal in der Kontrolle der syrischen Geheimdienste gefangen ist, der oder die haben nichts mehr zu lachen. In Syrien gibt es heute mehrere tausend politische Gefangene. Niemand weiß es genau, denn niemand weiß darüber etwas. Es ist eine Taktik der syrischen Behörden, die Informationen über Gefangene niemals zu bestätigen oder auch ihren Tod niemals zu bestätigen. Über Jahre hinweg kann es so passieren, dass eine Person verschwindet oder noch heute verschwunden ist. Da Syrien faktisch die Kontrolle über die wichtigsten Einreisestellen des Libanon hat, ist hier also mit allem zu rechnen. Insbesondere gegen solche, die früher im Libanon gegen Syrien gearbeitet haben. Und eine weitere Information ist ebenso wichtig. Heute sagen hier im südbadischen Raum zum Beispiel libanesische Flüchtlinge, dass mindestens die Hälfte von ihnen sofort freiwillig in ihr Land zurückgehen würden, auch angesichts der Situation in der BRD, wenn nicht die Gefahr durch die syrischen Geheimdienste in ihrem Land bestände. Von einer weiteren Abschiebung konnten oder mussten wir eher aus Waldshut hören. Dort wurde eine angolanische Familie abgeschoben. Der Kommentar des zuständigen Sozialarbeiters Roland: Das sei der schönste Tag meines Lebens. Ein Kommentar, der vielleicht auch einmal den Zynismus offenlegt, mit dem sogenannte Sozialarbeiter an ihre Arbeit gehen. Wes Brot is ich ess, des Lied ich sing. Allerdings sind auch uns auch Flüchtlinge bekannt, die infolge der drohenden Abschiebung inzwischen in sogenannter alternativer Sicherheit sind, um dem staatlichen Abschiebekommando nicht ausgeliefert zu sein. Insbesondere für kurdische Flüchtlinge ist derzeit eine völlig unklare Situation gegeben, was einzelne bundesdeutsche Behörden dazu benutzen können, sie abschieben zu wollen. Auch für sie ist zum Beispiel der Schutz besonders wichtig. Die Auffassung der Stadt Freiburg in einer ihrer letzten Presseerklärungen, genau vom 11. Oktober 1991, wie folgt. Zitat: Durch den ständig wachsenden Strom von Zuwanderern in die BRD stehen die Kommunen vor nahezu unlösbaren Problemen. Zitat Ende. So dramatisch Herr Ungern Sternberg, erster Bürgermeister aus Freiburg. Diese Sprache von dem ständig wachsenden Strom, diese Sprache allein, ist schon verdächtig. Anlass dieser Behauptung war der Besuch von Kinkel, der letzten Freitag in Freiburg gewesen ist. Der Justizminister besichtigte die Lagerhaltung von Flüchtlingen auf dem Flugplatzgelände. Die Lagerhaltung von Flüchtlingen, das ist der letzte Vorschlag der Regierung und gleichzeitig die Kasernierung von Flüchtlingen, aber auch ihre Zentralisierung in der Entscheidung in Bonn, diese Entscheidung also zu erreichen. Insgesamt mehr als 100 Gebäude, vorwiegend frei werdendes Militärgelände, mit mehr als 100.000 Flüchtlingen sollen für diese Lagerhaltung ausgebaut werden. Eines davon ist das Lager Saint-Christophe in Freiburg auf dem Flugplatzgelände, bereits einmal Ziel eines neofaschistischen Anschlages. Hier ist nicht bekannt, dass dieser Anschlag ein Thema bei dem Besuch von Pinkel gewesen ist. Vielmehr pries Kinkel oder Pinkel die Pioniertätigkeit in Freiburg und damit auch die Vorzüge der zentralen Abschiebe- und Anlaufstelle in Karlsruhe. Dort werde nämlich künftig schnell und präzise entschieden werden können, ob politische Gründe für die Flucht vorliegen oder nicht. Die Ghettoisierung der Flüchtlinge ist erdacht, um die weitere Abschreckung hinzukriegen, um zu vermeiden, dass die Kontakte zwischen der Bevölkerung und den Flüchtlingen zustande kommen können, um jederzeit und nicht nur bei Nacht und Nebel Flüchtlinge abschieben zu können. Folgen dieser Ghettoisierung sind schon seit langem bekannt, erst kürzlich noch einmal veröffentlicht in einem Gutachten eines Psychologen aus Frankfurt. Zitat: Es steht heute zweifelsfrei fest, dass ärztliche Untersuchungen bei vielen Flüchtlingen ergeben, dass sich die meisten Patienten über Kopfweh, Schlaflosigkeit, Darm- und Magenkrankheiten sowie Störungen im Verdauungsbereich beklagen. Zitat Ende. Um wie viel extremer sind die psychischen Folgen bei Flüchtlingen, wenn sie bei extremer Anspannung infolge der Gefahr durch rassistische Angriffe leben müssen? Oder wenn sie auf der Straße, im Kaufhaus, vor der Schule oder sonst wo im täglichen Leben erfahren müssen, dass sie wie Aussätzige behandelt werden, häufig auch bis zu tätlichen Angriffen. Als Beispiel dazu ein Auszug aus einem Flugblatt, was in Freiburg in verschiedenen Briefkästen verteilt worden ist. Zitat: Sind die Deutschen das dümmste Volk der Welt? Protestiert endlich gegen eure Ausbeutung durch Asylbetrug. Wählt aus Protest rechts. Diesem wahnsinnigen Zustrom muss Einhalt geboten werden. Zitat Ende. So in der Innenstadt in Freiburg verteilt. Oder wie ähnlich klingt der Satz aus der Presseerklärung der Stadt Freiburg: Durch den ständig wachsenden Zustrom von Zuwanderern stände die Stadt vor nahezu unlösbaren Problemen. Zu allem Überfluss war heute auch noch der gesammelte Gemeinderat zu Besuch auf dem Flugplatzgelände St. Christoph in Freiburg.
Am 26. Oktober, also in 10 Tagen, am Samstag um 11 Uhr am Bertelsbrunnen, klar, wird eine Demo stattfinden. Ein weiteres Spektrum von Organisationen und Gruppen rufen zur Demo auf. Am 26.10., wie gesagt, Stopp dem Rassismus und gegen Ausländerfeindlichkeit sind die Motors. Auf einem Flugblatt von verschiedenen, unterzeichnet von verschiedenen linken Organisationen, ist es zu lesen: Rassismus ist kein neues Phänomen. Jahrelang wurde die Hetze gegen Flüchtlinge und Arbeitsimmigrantinnen staatlich gedeckt und geschürt. Die Zunahme von brutalen rassistischen Übergriffen wurde bagatellisiert, was einer direkten Aufforderung zu weiteren Übergriffen gleichkommt. Hoyerswerda und all die vielen anderen Orte zeigen, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Politiker, Flüchtlingen und Arbeitsimmigrantinnen die existenziellen Menschenrechte nicht gewähren wollen. Sie beharren darauf, zur Ablenkung von ihrer eigenen Verantwortung die Schuld an den Ausschreitungen, den Flüchtlingen und Arbeitsimmigrantinnen zuzuweisen. Damit fordern sie geradezu weitere Angriffe heraus, verleihen sie doch den rechtsradikalen Angreifern ein deutliches Siegesbewusstsein. Ihre Lösung für die Flüchtlinge ist die Zentralisierung der Verantwortung in Bonn, begründet mit einer einheitlichen Regelung und der Entlastung der Kommunen, Kasernierung der Flüchtlinge auf engen Raum, insbesondere die Neuerrichtung und der Ausbau bereits betriebener Lager, circa 100 Lager mit je 1000 Flüchtlinge, soll die Isolierung der Flüchtlinge und ihre Abschreckung verstärken. Sozialhilfe soll ihnen gestrichen werden. Die Verelendung wird vorangetrieben. Die Abschiebung in kurzem Prozess durchgeführt. Unten sagen sie hier auf diesem Flugblatt: Wir fordern Schluss mit der Asyldebatte, die rassistischen Überfällen als Grundlage dient. Bleiberecht für alle Flüchtlinge und Arbeitsimmigrantinnen. Keine Kasernierung von Flüchtlingen. Keine weiteren Abschiebungen. Wir rufen die Bevölkerung auf: Schaut nicht weg, mischt euch ein, stoppt rassistische Überfälle, kein Fußbreit den Faschisten. Es waren aber andere Flugblätter auch da. Sogar die SPD ruft zur Demo auf. Auf dem Flugblatt der Jusos und Company sind außer Wahlpropaganda ein paar unglückliche Formulierungen, wie zum Beispiel:
Die Polizei ist aufgefordert, auch über ihre bisherigen Anstrengungen hinaus alles nur Mögliche zu tun, um die Täter schnell zu fassen. Für das Versagen der Politik ist sie der falsche Adressat.
Der Landtag ist heute, beziehungsweise gestern, offensichtlich auf diese Forderung eingegangen und hat beschlossen, dass ab jetzt die Polizei Rasterfahndungen und Lauschangriffe in Privatwohnungen ohne richterliche Erlaubnis starten darf. Das Gesetz erlaubt außerdem Polizisten, den gezielten Todesschuss zu geben und weiteres noch.
Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Oktober 1991.
Nordrhein-Westfalen, Romas werden abgeschoben. Als vorbildlich wurde es von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen dargestellt, geradezu beispielhaft für die Reintegration von Flüchtlingen in ihre Länder. Ohne Ankündigung in der Öffentlichkeit wurde das Programm beschlossen und sollte auch umgesetzt werden. Bekannt wurde es erst, nachdem wieder mal ein Termin geplatzt war. Aufgrund der eskalierten Situation in Jugoslawien musste das angestrebte Rückführungsprogramm für Roma wieder verschoben werden. Aber alles laufe weiter, so die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Wir haben da bislang andere Informationen, wenn auch keine ausreichenden und vollständigen. Bei einer einfachen Nachfrage, telefonisch, bei entsprechenden Organisationen der Roma in Nordrhein-Westfalen, stellte sich erst einmal heraus, dass dieses sogenannte Rückführungsprogramm mit den Roma selbst nicht zusammen beschlossen worden ist. Die Betroffenen waren also nicht einmal einbezogen. Zum Zweiten stellt sich heraus, dass eine angebliche Einwilligung von Roma nicht bestätigt werden kann. Angeblich sei etwas unterschrieben worden, was ihre Freiwilligkeit beweisen solle. Doch die entsprechenden Organisationen, die wir anriefen, wissen nicht, wie diese Freiwilligkeit aussehen soll, denn bis heute wissen die Roma selbst nicht, was sie eigentlich unterschrieben haben. Und ob die Roma, die angeblich so freiwillig daran beteiligt seien, dass diesen dann überhaupt übersetzt bekamen. Die groß angekündigte Rückführung erweist sich also vorläufig als ein Zwangsprogramm, das zwischen der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und einer jugoslawischen Republik vereinbart ist. Drastischer noch äußert sich die Roma- und Sinti-Union in einer Pressekonferenz. Sie befürchten, dass die für Ende Oktober geplante Konferenz der europäischen Innenminister tatsächlich nur die polizeiliche Überwachung der Roma vereinheitlichen wollen. Die europäische Landfahrerzentrale eingerichtet werden soll. Eine Landfahrerzentrale gab es auch bereits in der Zeit des Nationalsozialismus. Und, wie der Vorsitzende sagte, eine zweite Wannsee-Konferenz vorbereitet werde. Rutko Krawczynski sagt, Zitat, wir reden hier von Pogromen. Statt die Fluchtursachen zu bekämpfen, werden die Flüchtlinge bekämpft.
Kontakt zu Flüchtlingsheimen. Nach anfänglichen, sehr schleppenden Bemühungen sind nunmehr einige Initiativen eingeleitet worden, wo direkt mit Flüchtlingen in verschiedenen Heimen Verbindungen aufgenommen worden ist. Oder aber auch die umliegende Bevölkerung mit der Situation in ihrer Nachbarschaft konfrontiert wird. Dabei sind verschiedene Gruppen bestrebt, direkt in ihren Stadtteilen die Flüchtlinge in die Arbeit einzubeziehen. Telefonketten im Stadtteil, Einladungen für Kinder oder für Sportaktivitäten für Erwachsene oder ein ganzer Nachmittag zum gegenseitigen Kennenlernen sind Beispiele für solche Aktivitäten. Dabei wird dann auch schnell klar, wer hier solche Initiativen blockiert. Beispiel: In zwei Heimen fehlen Telefone, mit denen zum Beispiel die Nachbarschaft angerufen werden könnte. Die Stadt verweigert solche Telefonanschlüsse unter anderem mit der sogenannten Begründung, so ein Telefon sei ja missbrauchbar. Zum Beispiel ein Münztelefon. Nunmehr hat sich die interessierten Gruppe in einem Stadtteil selbstständig gemacht. Kurzerhand wurden 800 D-Mark gesammelt, mit denen nunmehr das Telefon vorläufig selbst finanziert werden soll. Zum Beispiel Stadtpläne fehlen den meisten Flüchtlingen, um einmal eine eigene Orientierung in dieser Stadt hinzukriegen. Sie kennen die Straßennamen nicht, wissen also zum Beispiel auch nicht, wo ein Deutschkurs stattfindet, sofern er stattfindet, und blicken nicht durch, wo Nachbarn wohnen. Die Stadt macht weiterhin Probleme, zum Beispiel bauliche Verbesserungen einzurichten, Beleuchtungen, räumliche Sicherungen und so weiter sind nicht vorhanden, entgegen ausdrücklicher Behauptungen in den Medien. Für und zusammen mit den Flüchtlingen selbst muss also noch einiges geändert werden, um selbst einen minimalen Schutz zu erreichen. Allerdings sollten die Nazis nicht mehr davon ausgehen, dass sie unentdeckt etwas angreifen können.
Kurz vor Sendeschluss noch eine fürchterlich sensationelle Meldung aus Bonn. Im Bundestag, der gesetzgebenden Versammlung der deutschen Bevölkerung, ist eine aufsehenerregende Gesetzesinitiative entschieden und beschlossen worden. Nämlich, die Rechte der türkischen Minderheit in Deutschland sollen nunmehr endlich anerkannt werden. Gleichzeitig beschloss der Bundestag, den bislang diskriminierten türkischen Fremdarbeitern in Deutschland eine Entschädigung auszuzahlen, die pro Tag 50 DM beträgt. Mit dieser Entschädigung ist selbst der einmalige Betrag von 500 Millionen D-Mark übertroffen, den polnische Zwangsarbeiter während ihrer Sklavenarbeit im Zweiten Weltkrieg für den deutschen Faschismus nunmehr bekommen sollen. In Planung ist in Bonn auch ein Vorschlag, der die von der Türkei angegriffenen kurdischen Menschen einbeziehen soll. Kürzlich wurden sie wieder einmal von schrecklichen Luftangriffen der Türkei angegriffen. Insbesondere wird in Bonn erwogen, die bislang geleistete Militärhilfe an die Türkei in der gesamten Höhe zur Rehabilitierung kurdischer Menschen einzusetzen.
Termine. Heute, Donnerstagabend, ist ein Koordinierungstreffen für den konkreten Kontakt zu einzelnen Heimen, die Verbesserung der Arbeit und die Besprechung von Problemen. Das geschieht in Infoladen, Klarer Straße 73.
20 Uhr.
Um 20 Uhr, genau. Morgen Abend, Freitagabend, trifft sich das Aktionsbündnis gegen Abschiebungen, wie jede Woche um 20 Uhr in Freiburg, Egonstraße 54, in
Radikal-Demokratischen Zentrum in Freiburg.
Genau. Auch Freitagsabend, also Morgenabend, trifft sich gleichfalls eine weitere Gruppe zur Organisierung des Schutzes und der Organisierung antifaschistischer Arbeit. Ort Greta Gelände, also Adlerstraße 12, um
20 Uhr, auch in Freiburg. Am Samstag gibt es eine Demonstration, eine Antifa-Demonstration in der Fascho-Hochburg Villingen-Schwenningen. Diese Demonstration beginnt am 19.10. um 11 Uhr in Schwenningen auf dem Rathaus. Da ist derzeit ein Vorbereitungstreffen und möglicherweise wird morgen im Info noch einmal genauer darüber berichtet werden, dass hier aus Freiburg Leute dort auch nach Villingen-Schwenningen hinfahren.
Auch in Villingen-Schwenningen?
Das hatten wir.
Ach so. Moment.
Jetzt kommt die nächste Veranstaltung morgen. Am Samstag gibt es ein Straßenfest in der Moltkestraße, genau. Nachmittags ab 14 Uhr. Dazu sind auch Flüchtlinge eingeladen. Die Moltkestraße befindet sich im Stadtteil im Grün von 14 Uhr bis 22 Uhr.
Mhm. Am Sonntagabend, das ist es, Frauenzentrum, Schwarzwaldstraße 107 oder 105 ungefähr, um 20 Uhr ist ein Frauentreffen, Frauen-Lesben-Plenum, und da wird über Rassismus und Gegenwehr gesprochen.
Dann noch zwei weitere Termine aus Waldkirch, Montag, den 21. Oktober im Jugendzentrum Waldkirch, eine Veranstaltung gegen den Rassismus nach der sogenannten Wiedervereinigung. Dort wird auch ein Film gezeigt, 18 Minuten Zivilcourage über den Tod eines Iraners in Tübingen. Montag, 21.10. Jugendzentrum Waldkirch. Waldkirch ebenfalls eine Veranstaltung etwas weiter am 28. Oktober, dort mit dem Flüchtlingsrat aus Freiburg, Montag, 28.10. Karlsruhe, in Waldkirch. Das waren die Termine jetzt zu der ganzen Thematik. Die Demonstration am 26. haben wir vorhin bereits erwähnt.
Ja, von mir kommen gleich noch weitere Veranstaltungshinweise. Ich spiele noch mal kurz die Platte an, die sich inhaltlich auch mit Immigranten beschäftigt. Die ist von Yusun Dur. Immigres heißt das Stück. Und darauf spreche ich dann die letzten Veranstaltungshinweise, bevor der Internationalismus hier auf RDL starten kann. Zuerst ein Hinweis auf eine Veranstaltung, die heute Abend stattfindet, und zwar im Löwenkeller im Stühlinger, die sich auch erstmal an Leute richtet, die im Stühlinger wohnen. Im Stühlinger sind ziemlich hohe Bleibelastungen festgestellt worden. Dazu werden sich äußern folgende Gäste: Dr. Fritz Kalberla vom Freiburger Forschungs- und Beratungsinstitut für Gefahrstoffe, Dr. Peter Heller, der Umweltbürgermeister, und ein Vertreter oder eine Vertreterin der Bleiinitiative im Grün. Heute Abend um 20 Uhr im Löwenkeller, Clara Ecke Stühlinger Straße. Ja, es stürmt draußen, habt ihr sicherlich auch gemerkt. Deshalb fällt heute die Vorstellung der Kompanie Buffo aus. Die letzten Vorstellungen sind noch zu besichtigen von Freitag bis Sonntag, jeweils um 20 Uhr. Wo das ist, weiß ich nicht. Müsst ihr in anderen Veranstaltungskalender nachschauen. In Freiburg findet derzeit die Ökomedia statt. Da kann ich nur auf einen einzigen Film hinweisen, der interessant sein soll. One World heißt der, heute Abend um 20 Uhr. The March, Großbritannien 1990. Eine Zukunftsvision über die Auswanderungswelle aus Afrika nach Europa. Entschuldigung. Beziehungsweise wie Europa danach aussehen könnte. Es sind verschiedene Leute geladen, die diesen Film anscheinend mitproduziert haben. Das ist zu besichtigen in der Ökomedia in Freiburg.